Wie erzählt man eigentlich Geschichte? Na klar, am besten, indem man Geschichten erzählt. Wie erzählt man den Menschen heute vom Leben im geteilten Deutschland, also vom Leben vor 1989? Jakob Hein hatte ein sehr unterhaltsames und sehr lustige Herangehensweise gefunden, wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, so heißt sein Roman, der eine wirklich verwegene Geschichte erzählt, die wie alle Geschichten ausgedacht ist und doch viel davon begreifbar macht, wie das Leben vor 1989 in Ost- und Westdeutschland ausgesehen hat. Guten Tag, Jakob Hein.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sagen Sie mal, haben Sie beim Schreiben Ihres Romans viel Haschisch geraucht?
Nein, überhaupt nicht. Ich konsumiere eigentlich gar kein Cannabis. Also ich habe das ein paar Mal probiert, aber es gibt mir nicht viel und beim Schreiben gar nicht. Also meine Hauptdroge beim Schreiben ist schwarzer Tee. Den trinke ich sehr viel, literweise, aber Haschisch gar keins.
Aber Haschisch hat in den 80er Jahren auf große Bevölkerungsteile enorme Anziehungskraft ausgeübt, oder?
Ja, also ich bin ja im Osten groß geworden und da gab es das gar nicht. Also es gab so Gerüchte von irgendjemandem, der angeblich auch mal Haschisch gehabt hätte, aber eigentlich so ein aktiver Konsum oder dass es Szenen gegeben hätte, wo man mal auch einen Joint geraucht hätte, das kenne ich gar nicht. Ich glaube, da war die Angst davor, dass es sehr verboten ist und dass man noch mehr Repressionen vom Staat bekommt, so groß, dass ich wirklich niemanden kannte, der Haschisch konsumiert hat.
Im Westen war das anders. Haschisch spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Roman. Welche?
Der junge Aktivist Grischa kommt nach Berlin und darf eben mit am Fünf-Jahr-Plan wirken. Und er wird eingeteilt in die Außenhandelsabteilung Afghanistan und findet heraus, dass dort nichts zu tun ist, weil es keine Handelsmöglichkeiten mit Afghanistan oder zwischen Afghanistan und der DDR gibt. Er fragt sich, warum es denn das gar nicht gibt. Und dann erklärt ihm der Abteilungsleiter, ja, es gäbe ja eben nur Landwirtschaft dort und die beschäftigt sich nur mit dem Anbau von Opium und Haschisch. Dafür hätte man ja schließlich in Ostdeutschland keine Verwendung. Und dann hinterfragt Richard das und sagt, warum denn nicht? Wir könnten doch eigentlich Haschisch legalisieren bei uns und dann hätten wir einen Handelsstoff und könnten richtig Geld verdienen. Dieser verwegene Plan wird dann eben in meinem Roman probiert und hat ungeahnte Folgen.
Ich erinnere mich aus der Zeit auch an ein Lied, da hieß es, ich hatte einen Onkel in Afghanistan, der baute immer prima Haschisch an. Also das war schon ein Thema. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen kleinen Haschisch-Grenzverkehr zu einem Roman zu machen?
Ja, das war so, ich hatte mal eine erste Idee, wo Ostdeutschland eben Haschisch ausprobiert in so einem FDJ-Schulungslager und dann mit fatalen Folgen. Man hatte ja wirklich den Bruderstaat Afghanistan, der gehörte ja seit 1979 sozusagen zum Sowjetreich. Dann kam mir diese Idee und dann habe ich das über 20 Jahre lang probiert, Filmproduktionsfirmen diese Idee zu verkaufen. Und habe gesagt, Mensch, guck mal, das wäre doch eine lustige Idee. Stellt euch das mal vor und so. Und habe in meinem Kopf die Idee immer weitergesponnen, um beim nächsten Gespräch noch eine verrücktere Idee zu dem Thema äußern zu können. Und die Filmproduktionsfirmen haben dankend abgelehnt. Und dann hat irgendwann mal ein Produzent zu mir gesagt, ja, sonst schreiben Sie doch einfach einen Roman, machen den zu einem Bestseller und dann verfilmen wir das auch.
Eine wichtige Rolle spielt der Kredit über den bayerischen Politiker Franz Josef Strauß an die DDR, der ja wahrlich kein Kommunistenfreund war. Und diesen Kredit, den hat es ja wirklich gegeben. Und da weiß ja bis heute auch niemand, warum der Kommunistenhasser Strauß der DDR diesen enormen Kredit gewährte. Wie ist das denn? Was ist denn Wahrheit in Ihrem Buch und was haben Sie sich dann ausgedacht?
Es gibt einen Teil, den ich mir ausgedacht habe und das ist dieser Cannabishandel, der Kern des Buches und alles andere ist wirklich teilweise akribisch recherchiert. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, wirklich auch die kleinsten Details herauszufinden, wo wurde dieser Milliardenkredit verhandelt. Das war auf dem Bauernhof eines Bauern namens Merz, der eben da auch ein Strauß-Freund war und ein DDR-Freund war. Ich habe mir Mühe gegeben, wann fuhren Züge von Gera nach Berlin. All das stimmt und insofern ist es recherchiert und stimmt. So wie die Geschichten, die Autorinnen und Autoren schreiben, ja immer stimmen, auch wenn Historikerinnen dann immer auch eine andere Meinung dazu äußern können. Aber Historiker können sich ja nur mit den aufgeschriebenen Hinterlassenschaften beschäftigen und wir Autoren können ja wirklich uns in die Geschichten gehen und das habe ich hier gemacht.
Und wir erfahren viel auch über den Büroalltag in Ost und West, das ist das Erstaunliche. Ja. Grischa, der langweilt sich ja furchtbar in seinem Büro.
Grischa, der langweilt sich furchtbar in seinem Büro und dann gibt es aber eine Protagonistin im Ministerium für Inner- innerdeutsche Beziehungen. Das ist eben in der Bad Godesberger Allee. Und die langweilt sich auch erst, weil sie da auch rausfindet, dass in diesem Ministerium auch nichts zu tun ist. 1982 durch die Ostverträge ist alles geregelt. Man hat ein rotes Telefon. Wenn man in Bonn was will von Ostberlin, dann geht man entweder zur ständigen Vertretung in der Bad Godesberger Allee 6 oder man fährt halt eben mal nach Ostberlin. Und das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen spielte dann eigentlich keine sehr wichtige Rolle mehr.
Die einzelnen Personen, ihre Charaktere, die stehen ja unter einem bestimmten Druck. Also die sind ja in eine bestimmte Wirklichkeit geworfen. Ich greife mal eine heraus, dass die Biologin Cornelia Frühling zum Beispiel. Sie lebt in der DDR, ist Mitglied in der evangelischen Kirche. Jetzt kommt's aber, sie glaubt gar nicht an Gott. Wie geht das denn zusammen?
Ihre Familie hat einiges zu erleiden dafür, dass sie aktive Kirchenmitglieder sind. Cornelia darf nicht in die FDJ, weil die Familie das nicht möchte. Sie ist, wie man so sagt, in der Kirche. Aber sie hinterfragt das durchaus auch für sich und findet in sich eigentlich jetzt keinen Gottesglauben, möchte es aber ihren Eltern nicht antun, zu sagen, wisst ihr, eigentlich möchte ich hier gar nicht mitmachen. Und interessanterweise auch auf der anderen Seite sind die Leute in der staatlichen Planungskommission sehr zufrieden damit, dass sie in der CDU ist. Das war ja eine der Blockparteien in der DDR und die wollen unbedingt, dass eben auch ein CDU-Mitglied da ist, um so eine Art Pluralität vorzugaukeln. Und deswegen ist Cornelia auch irgendwie gezwungen, dabei zu bleiben, ohne eine rechte innere Überzeugung.
Andererseits nimmt sie aber auch Restriktionen in Kauf, weil sie in der Kirche ist. Also absolut, so einfach ist das nicht. Hat es solche Biografien wie ich gegeben im Osten?
Ja, also ich glaube, dass das eher ungewöhnlich ist, dass jemand, der eben nicht durch diese normale Kaderleiter gehen darf, eben überhaupt an verantwortungsvolle Positionen gelangt. Aber wir kennen ja eben eine christliche Physikerin, die in der DDR dann eben auch eine bestimmte Aufstiegsmöglichkeit nicht hatte, weil sie eben bekennende Christin war, aus einer christlichen Familie kam und die dann eben erst nach der Wende so richtig Karriere machen konnte.
Nämlich Bundeskanzlerin.
Bundeskanzlerin ist sie geworden, genau.
Kann ich ruhig sagen. In Köln spielt in ihrem Roman Köln spielt auch eine Rolle. Welche?
Na, Bonn spielt vor allen Dingen eine Rolle. Bonn spielt die Rolle, weil Bonn eben das Zentrum der Macht in Westdeutschland ist. Und als die DDR anfängt, Haschisch nach Westdeutschland zu verkaufen, da schellen natürlich auch die Alarmglocken vom Palais Schaumburg bis die ganze Bad Godesberger Allee runter, weil man eben sagt, das können wir jetzt hier auch so nicht machen. Wir müssen jetzt uns irgendwie darum kümmern. Wir müssen den Ostlern diesen Handel abkaufen und wir müssen irgendeinen Weg finden, weil wir können ja hier nicht einfach Gras in der BRD legalisieren.
Das Rheinland spielt eine Rolle. Also Bonn natürlich, die rheinische Mentalität. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, wo die Kirche auch wieder eine Rolle spielt. In kirchlichen Zusammenhängen hatte sie, die Rede ist hier von Cornelia Frühling, ein paar schwule Männer kennengelernt und war immer ermahnt worden, das normal zu finden. Was ja im Grunde betonte, dass es das nicht war. Zitat Ende. Wie haben Sie denn da recherchiert, um auf solche Beobachtungen zu kommen? Dazu muss man ja auch wissen, dass Cornelia und Wiebke in ihrem Roman ein lesbisches Verhältnis beginnen.
Die evangelische Kirche in Ostdeutschland ist mir gut bekannt durch meine Familie. Mein Großvater war ja evangelischer Pfarrer und der ganze große Rest meiner Familie sind aktive Kirchenmitglieder und daher kenne ich die evangelische Kirche ganz gut aus jener Zeit und auch natürlich, dass man immer versuchte, progressiv zu sein, auch wenn es ja am Anfang oft sich so ein bisschen fast schon gezwungen anfühlt. Aber das steht vielleicht immer am Anfang von solchen Toleranzöffnungen.
Letztendlich war dann, wir kommen nochmal auf den historischen Kredit für die DDR zu sprechen, letztendlich war der nur ein Aufschub vor dem Ende. Denn das erfährt man ja auch in Ihrem Roman, dass die DDR zu Beginn der 80er Jahre zumindest wirtschaftlich gesehen eigentlich schon am Ende war, oder?
Ja, nicht nur wirtschaftlich gesehen. Ich denke, sie waren eben auch ideologisch ja total abgewirtschaftet. Also in dem Moment, wo ein sich sozialistisch nennendes Regime eben alles tut für Westgeld, verstrickt es ja sich ja automatisch in tiefste Widersprüche, weil ja der Kapitalismus besteht ja eigentlich aus dieser kapitalistischen Geldwirtschaft. Und wenn der Sozialismus einer solchen Wirtschaft nachrennt, ist er eigentlich entkernt. Dieser doppelte Bankrott spielt dann eben auch eine große Rolle für unseren Grischer, der ja am Anfang als ein überzeugter Sozialist in dieses ganze Spiel eigentlich hineingeht und am Ende doch in der Hinsicht sehr desillusioniert ist.
Aber auch seine Rolle im Leben findet. Also
natürlich.
Das ist jetzt kein pessimistischer Ausstieg aus ihrem Roman.
Nee, genau. Der Optimismus und diese enthusiastische Tatkraft, das ist vielleicht auch was sehr Rheinländisches. Also die ist ihm genetisch mitgegeben und er findet immer eine Lösung. Er ist jetzt niemand, der Trübsal bläst und er findet immer eine Lösung für sich. Und als dann eben dieser Cannabis-Deal eigentlich gekillt wird, also man spricht ja heute von Catch and Kill, also dass man eben ein großes Ding aufkauft, um es dann eben nicht zum Leben kommen zu lassen, findet er eben auch eine Lösung, damit eben auch die afghanischen Bauern nicht leer ausgehen und damit er eigentlich in der Freiheit, die er jetzt braucht, eben auch leben kann.
Es ist wieder eine andere Wolte, die Ihr Roman schlägt, aber allzu viel wollen wir jetzt ja auch nicht verraten. Sie sind mit dem Roman schon einige Wochen unterwegs, Sie waren auch in Schulen, ich sagte bereits, dem Roman gelingt es auch, den Alltag oder die Wirklichkeit oder die politischen Zusammenhänge in Ost und West zu erläutern. Wie ist das? Sind Sie da auch in Schulen? Welche Resonanz finden Sie da?
Ich hatte eine ganz tolle Lesung an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bonn vom Literaturhaus organisiert und waren die Schülerinnen so, die haben mir da ganz offene Fragen gestellt, das war sowieso ganz toll und dann waren die aber so ein bisschen misstrauisch und haben gesagt, wir haben ihr Buch sehr gern gelesen, das hat uns auch Spaß gemacht, aber wir haben auch dabei so viel gelernt und dann mit so einem gewissen Misstrauen, wollten sie das? Also ist das ein trojanisches Pferd, wo man sozusagen historisches Wissen vermittelt kriegt und da habe ich die wirklich beruhigen können und sagen können, nee, ich habe wirklich das Buch geschrieben, was ich selber gern zum Thema gelesen hätte und diese Details, diese historischen Wahrheiten oder diese historischen Recherchen, darauf kommt es mir selbst sehr an. Ich mag das nicht, wenn dann einfach behauptet wird, das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen hätte da oder da gestanden oder wenn irgendwelche Abkürzungen falsch sind, darauf lege ich sehr viel Wert, weil dann macht es mir auch Spaß, wenn ich mich immer auf den Autoren verlassen kann und weiß, wenn der jetzt schreibt, es gibt ein Auto, das heißt Mosquitsch 1700 100, dann gab es dieses Auto. Das stimmt dann auch.
Also das muss schon in die Zusammenhänge der beginnenden 80er Jahre dann passen und lernen muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Und wenn das dann so viel Spaß macht wie in Ihrem, ja ich sag mal, Schelmenroman, dann nutzt es dann allen letztendlich. Also Ihre Politiker, die kriegen auch so ein bisschen Haschisch untergeschummelt. Ist das denn? Sollten wir den Politikern nicht dann und wann etwas zum Kiffen geben, dann werden sie vielleicht etwas entspannter und friedliebender?
Naja, also das würde ich auf keinen Fall. Das halte ich auch für Körperverletzung. Menschen ohne ihren Willen, Drogen zu geben. Ich denke, dass die absolute Mehrzahl der Politikerinnen und Politiker in Deutschland schon mal Haschisch geraucht haben, wenn sie es nicht gerade auch aktiv tun. Ich glaube eben, dass eben sozusagen die Legalisierung halt der Substanz, die ja da schon mal durchgespielt wird in einer sehr frühen Zeit und dann scheitert, dass die eben heute doch eine Normalität eigentlich abbildet. Ich hoffe, dass wir bei dieser Normalität bleiben können, weil die erneute Illegalisierung, glaube ich, führt nur zu Problemen und führt zu riesigen Ermittlungsapparaten, zu unnötigen Vorgängen, die dann bearbeitet werden müssen, ohne dass der Wahrheit oder der Sicherheit Deutschlands oder so gedient wird. Also insofern spielt das natürlich auch mit diesem Thema sehr viel.
Gehörte aber auch zu den 80er Jahren dazu, dass dieser Konflikt um Legalisierung von Haschisch wahnsinnig emotional aufgeladen war unter den Parteien. Gehörte auch zum Generationenkonflikt dazu. Also dass die Eltern, die merkten, ihre Kinder nehmen Haschisch, die sahen ihre Söhne und Töchter übermorgen schon als Kinder vom Bahnhof Zoo verelenden.
Das war ja die alte Geschichte immer wieder, dass man eben irgendwie mal an einem Joint zieht und dann 3 Wochen später im Bahnhof Zoo eben mit einem goldenen Schuss liegt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dieses Lied gehört habe von Peter Tosh, Legalize It, also wo dann so aufgefordert wurde, Cannabis zu legalisieren. Und ich dachte, das ist so verrückt, das wird ja nie passieren. Also das ist verrückt, dass dieses Lied überhaupt erlaubt ist, ja. Und heute gibt es Millionen von Menschen, die legal Cannabis erwerben können. Also in ganz Kanada, in Kalifornien, in Colorado. Also wirklich Millionen und Millionen von Menschen können eben Cannabis legal erwerben und konsumieren. Und es hat meines Wissens in keinem dieser Länder zu einem Kollaps geführt.
Nein, sicher nicht. Also da sind wir zum Glück heute auch entspannter. Vielen Dank, Jakob Hein. Ich verspreche Ihnen, dass Sie bei der Lektüre seines neuen Buches mehrfach laut lachen müssen. Ich habe selten so ein lustiges Buch gelesen. Zugleich enthält es einen wahren politischen und psychologischen Kern, der mit Kreativität, mit verwegenen Gedanken und natürlich auch, das wollen wir nicht verheimlichen, mit der Liebe zu tun hat. Wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, so heißt der neue Roman von Jakob Hein. Erschienen ist das Buch im Galliani Verlag Berlin. Es hat 250 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.